herzlich willkommen zur Miniserie Hast du schon gehört?
Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen der Privatpiloten-Lounge, herzlich willkommen zu dieser Folge von Hast du schon gehört? In dieser Folge habe ich euch einige Nachrichten von der Aero damals mitgebracht und natürlich geht die Flugsaison los, deswegen gibt es auch wieder viele Veranstaltungen. Doch bevor es losgeht, möchte ich euch nochmal auf unsere letzte Hast du schon gehört Folge hinweisen. Wenn ihr die gehört habt und nur den Abschnitt gehört habt, wo Fritz und ich im Auto unterwegs sind, dann habt ihr ordentlich was verpasst. Wir haben die Folge nämlich nochmal hochgeladen und dort findet ihr Interviews von der Messe mit Roland Otto von der Flugschule Egelsbach, die wir in der Kodiak gedreht haben, und ein ganz, ganz tolles Interview mit Theo Voss, derjenige, der die DFS bzw. Eisenschmidt auf die Herausgabe der AIP verklagt hat. Dieses Interview möchte ich euch ganz, ganz doll ans Herz legen. Deswegen, wenn ihr das damals noch nicht gehört habt, ladet euch die letzte HDSG-Folge nochmal runter. Da ist echt viel Content. Das sind insgesamt 50 Minuten. Jetzt geht's aber los mit der neuen Folge.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Eine sehr interessante Entwicklung, die auf der Aero vorgestellt wurde, war ein elektronischer Helfer, der Turbulenzen ausbügelt. Wenn ihr also mal wieder unterwegs seid und durch die Thermik des Todes fliegt, dann gibt es eine Elektronik, die auf der Aero in der Shark vorgestellt wurde, die bis zu 70% weniger Geschüttel durch Turbulenzen ermöglichen kann. Dies verspricht zumindest der CEO Andras Galvay von Turbulence Solutions. Das System befindet sich momentan in der Flugerprobung, das soll insgesamt 2 Jahre dauern und die Shark Aero möchte das System in Serie anbieten und die Zulassung beim DULF ist schon in Arbeit. Das Ganze funktioniert so, dass eine Sonde 50 cm vor der Flügelkante die Luftbewegung misst und ein Prozessor steuert dann sogenannte Flaplets, das sind kleine Steuerflächen an den Klappen, die dann die Turbulenzen ausgleichen. Das Ganze funktioniert ziemlich gut, bis zu 70% bei nicht so großen Böen, also plus minus 0,6 G. Das Ganze kann vom Piloten auch deaktiviert werden und im Landeanflug ist das ganze System auch ausgeschaltet. 27.000 Euro Aufpreis soll das System kosten bei der Shark. Das Tolle ist, das ganze System soll auch noch nachgerüstet werden. Also für alle Leute, die sich dafür interessieren und nicht mehr so durchgeschüttelt werden wollen, tolles Teil. Eine weitere Meldung von der Aero, beziehungsweise einige haben es vorher gesehen, werdet ihr auch auf vielen YouTube-Videos gefunden haben, zum Beispiel auf dem vom Airfool, wo er Lisa Zosel interviewt hat. Sie ist ja bekannt als Vertrieblerin für die VL3 von JMB Aircraft. Und Lisa hat sich jetzt von der schnellen Fliegerei nicht verabschiedet, sie ist weiterhin für JMB und die VL3 zuständig, aber sie hat sich jetzt auch der Langsamfliegerei gewidmet und zwar ist sie offizielle Vertreterin der Stumpe SV4. Wir haben auf der Aero ein wunderschönes Modell gesehen und Lisa ist für Deutschland, Österreich und die deutschsprachige Schweiz die zukünftige Vertreterin. Ultralight Concepts ist der Hersteller aus Belgien und sicherlich kam da der Kontakt so zustande, weil JMB ja auch aus Belgien kommt. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann schaut euch das Video vom Airfool, vom Klaus an. Da ging es explizit um den Flieger und um Lisa. Eine weitere Nachricht von der Aero. Fritz und ich waren auf der Aero beim Stand von Aquila, weil unsere Vereins Aquila leider nach 50 Stunden schon einen Motorschaden hatte. Und wir haben so ein bisschen mit denen gequatscht und Aquila hat uns vorgestellt die A211i mit Einspritzmotor, weil natürlich denen auch aufgefallen ist, dass es vermehrt Probleme gibt mit den Vergasermotoren von Rotax und so ist man jetzt auf die Idee gekommen, die A211i zu gründen oder zu erstellen. Es ist ein 100 PS starker Rotax 912 ISC drin, also mit Einspritzsystem, ein G3X Touch, ein Autopilot GFC 500 und das Ganze ist natürlich auf der bewährten Plattform von Aquila. Sehr schönes Flugzeug. Das Tolle ist, viele alte Aquila-Flugzeuge können auf diese neue Option umgerüstet werden. Das heißt, wenn es Vereine oder private Eigner gibt, die ein bisschen Angst haben gerade, was ihre Rotax-Motoren angeht, dann besteht da die Möglichkeit, das umzubauen. Eine weitere Ankündigung, die Aquila auch noch gemacht hat, war, dass es einen geplanten Viersitzer, die A414, mit der Markteinführung 2026 geben soll. Da sind wir natürlich sehr gespannt, was das bringen wird. Eine Aquila, also bei uns sehr beliebt im Verein, mit 4 Leuten wäre natürlich wirklich sehr interessant. Nun noch die letzte Meldung von der Aero, beziehungsweise von der Aero, aber in die Zukunft gerichtet. Und zwar geht es um Fußball. Wie ihr wahrscheinlich wisst, findet im Juni, Juli die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland statt. Und es hat sich ja bewährt, dass man dann ganz viele EDRs um die Stadien macht. Hierzu gab es eine Pressekonferenz von der Landespolizei Baden-Württemberg auf der Aero, die für den kompletten Schutz der Stadien aus der Luft verantwortlich sind. Es wird unterschiedliche EDRs geben mit unterschiedlichen Radien. Zum Beispiel gibt es kleine EDRs, die eher gegen Drohnen ausgerichtet sind. Und es gibt größere EDRs bzw. TMZ und RMZ, die dann am Tag des Spieltags aktiviert werden mit ungefähr 30 nautischen Meilen. Wenn ihr euch für die Details interessiert, verlinke ich euch den Artikel des Aero-Kuriers. Wie gesagt, vom 14. Juni bis 14. Juli ist die Europameisterschaft. Da solltet ihr euch immer sehr gut vorbereiten, was EDRs angeht. Die Spielorte Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig, München, Stuttgart. Dort können an den Spieltagen immer wieder EDRs aufpoppen. Da solltet ihr wirklich eine gute Flugvorbereitung machen. So viel dazu. Jetzt kommen wir zu den Terminen. Wenn diese Folge rauskommt, ist der 1. Mai. Daher wünsche ich euch einen schönen Feiertag und es geht los mit den Veranstaltungen für das kommende Wochenende. Am 4. und 5. Mai finden die Quacksanger-Tage statt. Etwas, was nicht nur für Flieger interessant ist, sondern für alle Leute, die sich irgendwie für die Luftfahrt interessieren. Es wird die Möglichkeit geben, einen Blick auf die Junkers 52, die Duckwee zu werfen, das Reisemotorflugzeug Messerschmitt 108 Typhoon wird rausgeholt und die vielen kleinen Kostbarkeiten der Quacksflieger. Deswegen, wenn euch das interessiert, in Paderborn-Lippstadt die Quacks-Hangar-Tage. Gleicher Termin, 4. und 5. Mai, das dritte Saumagen-Fly-In in Bad Dürkheim, Echo Delta Romeo Foxtrot. Es entfällt die Landegebühr und es gibt nicht nur Saumagen, aber wenn man schon mal da ist, kann man das ja mal ausprobieren. Bad Dürkheim, ganz toller Platz, schöner Anflug, direkt neben dem See gelegen. Von daher kann ich euch das nur empfehlen. Jetzt bin ich gerade noch über zwei Veranstaltungen für heute, dem 1. Mai, gestolpert. Und zwar findet das UL-Fly-In in Jesenwang statt, also in Bayern. Wer Lust hat, 1. Mai UL-Fly-In in Jesenwang und das HLB-UL-Fly-In am 1. Mai in Breitscheid, also Sauerland. Für die Kurzentschlossenen von euch, Jesenwang oder Breitscheid am 1. Mai. Für den 3. Mai gibt es auch wieder hier im Norden das allseits bekannte Currywurst-Fly-In in Hodenhagen ab 15.30 Uhr local bis Sunset. Es gibt keine Landegebühren und die leckerste Bratwurst am Flugplatz. So, und dann gehen wir in das Wochenende darauf. Und zwar dann, wenn wir mit unseren Piloten auf der Hörerreise Richtung Polen sind, finden die Flugtage Laucha statt. Am Flugplatz Laucha Echo Delta Bravo Lima. Dort sind alle eingeladen. Es gibt ein buntes Programm von Vorführungen, Kunstflug, Motorflug, Segelflugzeuge. Eine AN2 ist natürlich dabei. Also wer Lust hat, 9. bis 12. Mai Echo Delta Bravo Lima. Am 9. Mai ebenfalls der 30. Flugtag in Beilenstedt. In Beilenstedt, Quedlinburg, Harz, auch hier wieder einiges geboten, Live-Musik, Frühshoppen, es gibt einen Trödel-Antikmarkt, Oldtimer-Meile, richtig was los. 9. Mai, 30. Flugtag im Beinstedt.
Nita Snook, sie war weit mehr als eine Pilotin und Fluglehrerin, die mit dem Schicksal ihrer wohl berühmtesten Schülerin lange verbunden blieb. Nita Snook ist wahrscheinlich ein Name, den du noch nie gehört hast, obwohl sie als Ausbilderin von Amelia Earhart, der berühmtesten Fliegerin aller Zeiten, nur einen Hauch von großer Berühmtheit entfernt ist. Auch ohne ihre Verbindung zu den großen Namen der allgemeinen Luftfahrt war Snooks Flugkarriere kurz, aber spektakulär. In einem Zeitraum von nur etwas mehr als 5 Jahren wurde sie die erste Pilotin im Bundesstaat Iowa und später, als sie sich dann als Fluglehrerin verdient gemacht hatte, wurde sie als erste Pilotin in den Vereinigten Staaten an einer angesehenen Flugschule angenommen. Danach kehrte sie nach Iowa zurück und baute ihr erstes Flugzeug und einige Jahre später wurde sie zu einer der ersten Testpilotinnen der Welt. Snook war nicht wie die anderen Mädchen in ihrer Heimatstadt Mount Carroll in Illinois, wo sie 1896 geboren wurde. Maschinen faszinierten sie von klein auf und ihr Vater förderte dieses Interesse. Im Jahr 1915, als sie 19 Jahre alt war, zog die Familie nach Ames, Iowa und Snook schrieb sich bald an der heutigen Iowa State University ein. Auch dort verfolgte sie ihre unkonventionellen Interessen und belegte viele Kurse, die für die damalige Zeit als, ja, unweiblich galten. Sie hatte mal gesagt, sie wollte eben Kurse wählen, die ich wirklich wollte. Dazu gehörten technisches Zeichnen, Verbrennungsmotoren und ein Kurs über die Reparatur, Wartung und Überholung von landwirtschaftlichen Traktoren. Während ihres Studiums begann sie dann in der örtlichen Bibliothek nach Informationen über das Fliegen zu suchen. Und schon bald war sie so komplett vernarrt und wusste, dass sie alles tun würde, um Pilotin zu werden. Aber der Weg war zur damaligen Zeit zur Lizenz und dann noch als Frau nicht einfach. Für viele war natürlich der Gedanke an eine weibliche Pilotin absolut unvorstellbar. Und nachdem sie von der Curtis Flying School in Newport News, Virginia abgelehnt wurde, waren Snooks Hoffnungen eigentlich komplett zunichte gemacht. Aber manchmal greift dann doch das Schicksal ein. Sie stieß auf eine Anzeige für eine neue Flugschule in Davenport, Iowa, die kompetente Ausbilder und eine hervorragende Ausrüstung versprach. Also machte sie sich auf den Weg. Eine hervorragende Ausrüstung war schlichtweg gelogen. Die Schüler mussten das Flugzeug, das sie fliegen wollten, erst selber bauen. Snook absolvierte ihren ersten Flug am 21. Juli 1917, doch die Davenport Flying School musste dann bald schon wieder schließen, nachdem ein Schüler tödlich verunglückt war mit dem selbstgebauten Flugzeug. Die männlichen Studenten in Davenport wechselten dann nach Newport News und versprachen ihrer Fluglehrerin, ein gutes Wort für sie dort einzulegen. Das hat funktioniert. Snook wurde von der Curtis Aviation School aufgenommen, aber der Erste Weltkrieg machte ihre Pläne zunichte, denn die zivile Fliegerei war für den Rest des Krieges verboten. Ihren ersten Alleinflug, den absolvierte Snook schließlich 1920 in einer Catnook, die sie im Hinterhof ihrer Eltern umgebaut hatte. Wie viele andere Piloten jener Zeit wandte sich Snook dem Barnstorming zu und auf ihrer Pilotenlizenz stand, dass sie keine Passagiere befördern durfte. Aber mit Hilfe eines Radiergummis stand auf Snooks Lizenz bald einer. Und sie begann 15-minütige Flüge für den Preis von $15 zu unternehmen. Irgendwann erhielt Snook dann ihre vollständige Pilotenlizenz von der Federation Aeronautic International und sie sagte darüber über diesen Zeitpunkt, dass das der Höhepunkt ihrer Luftfahrtkarriere war, denn nun war sie eine anerkannte Pilotin vor aller Welt. Die Winter in Iowa, die sind lange und hart und das trifft eben leider auch auf die allgemeine Luftfahrt zu, jedenfalls zur damaligen Zeit. Und so ergriff Snook dann die Chance, nach Los Angeles zu gehen und sie schloss dort einen Vertrag mit dem berühmten Flugzeugkonstrukteur Bert Kinner, um seine Flugzeuge zu testen und im Gegenzug seinen Flugplatz kommerziell zu nutzen. An einem Sonntag im Dezember 1920 wandte sich eine Frau namens Amelia an Snook und bat um Flugstunden. Diese Frau, die mit Nachnamen Earhart hieß, sollte die berühmteste Pilotin der Welt werden. Snook brachte Earhart das Fliegen in einer Kinair Airstar bei, die Earhart gekauft hatte. In diesem Flugzeug erlebte Snook ihren ersten Absturz, nachdem Earhart beim Versuch, einen Eukalyptushain zu durchfliegen, Bruch gelandet war. Snook bemerkte später, vielleicht hatte ich ihre Fähigkeiten falsch eingeschätzt, behielt aber ihre Vorbehalte für sich. Ja, und während sich die Karriere und der Ruhm um Earhart immer weiter in die Höhe schraubten, traf Snook 1922 die schwierige Entscheidung, das Fliegen aufzugeben. Sie war inzwischen verheiratet und sie war schwanger mit dem ersten Kind und die Sorge einer frisch gebackenen Mutter, die hat ihr dann auch mehr oder weniger so ein bisschen den Schwur abgewonnen, dass sie gesagt hat, wenn ich ein gesundes Kind auf die Welt bringen darf, dann werde ich immer mit dem Fliegen aufhören. Snook hat ihre berühmteste Schülerin nie wieder getroffen, aber Earhart spielte immer noch eine Rolle in Snooks Leben, denn nach ihrem Verschwinden im Jahr 1937 wurde Snook zu einer beliebten Vortragsrednerin, die sowohl über ihre als auch über Earharts Flugkünste sprach. Snook verstarb im Jahre 1991 im Alter von 95 Jahren. Ihr Vermächtnis lebt aber in ihrer Autobiografie I Taught Amelia to Fly weiter. Ein Jahr nach ihrem Tod wurde Snook in die Iowa Aviation Hall of Fame aufgenommen. Snook wird immer für ihre brillante Luftfahrtkarriere, ihre Hartnäckigkeit und natürlich für ihren berühmtesten Schüler in Erinnerung bleiben.
Und als letztes an einem meiner alten Plätze das Fliegerfest vom 9. bis zum 11. oder 12. Mai am Flugplatz Pettenwil. Pettenwil ist ein Flugplatz nördlich von Stuttgart, Echo Delta Tango Quebec. Es sind keine PPRs notwendig, es gibt Rundflüge. Interessiert euch als Flieger vielleicht weniger. Es gibt Fliegersteak, Hamburg, Hamburger Kaffee, Crepe, Segelflugsimulator. Richtig was los. Wenn ihr also aus der Ecke unterwegs seid, fliegt doch mal nach Pettenwil am 9., 11. und 12. Mai. Das war's für diese Woche, beziehungsweise für die nächsten zwei Wochen. Ich wünsche euch alles Gute und wie gesagt, hört nochmal in die letzte HDSG-Folge rein, wenn ihr nicht die komplette Folge gehört habt. Somit verbleibt mir bis dahin, euch always many happy landings zu wünschen.